Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Am 25. Juni 1920 waren die Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung überwunden. Das neue Kabinett unter dem Reichskanzler Konstantin Fehrenbach beruhte auf einer Koalition der Zentrumspartei, die den Kanzler stellte, der DDP und der DVP. Es war eine Minderheitsregierung, die auf die Duldung durch Oppositionsparteien, vor allem der SPD, angewiesen war. Am 26. Juni wird im Vorwärts eine Einschätzung der politischen Lage gegeben und ein Blick in die Zukunft geworfen. Was bremst die Durchsetzung der politischen Interessen der Arbeiterschaft? Welche Rolle soll die SPD in der Opposition spielen? Zugleich wird aber auch vor den Plänen des rechten Lagers gewarnt, dass unter dem Vorwand des Kampfes gegen die linke Revolution die Republik in eine Diktatur zu verwandeln trachte, etwa nach dem damals aktuellen Vorbild des Horthy-Regimes in Ungarn. Es liest Frank Riede.
Unsere bürgerliche Regierung. Der Reichspräsident hat also gestern die Ernennung der neuen Regierung entsprechend den Vorschlägen des Reichskanzlers Fehrenbach vollzogen. Und Deutschland steht zum ersten Mal wieder seit der Herbstkatastrophe von 1918 unter einer rein bürgerlichen Regierung. Jeder direkte Einfluss der Arbeiterklasse und des Sozialismus auf die Regierungshandlungen ist ausgeschaltet. Die wichtigsten Wirtschaftsämter sind mit Vertretern des hochkapitalistischen Systems volksparteilicher Prägung besetzt. Nach dem Versagen der Unabhängigen bei der Regierungsbildung bleibt auch der Sozialdemokratie nur noch übrig, die erfolgten Ministernennungen vorläufig als vollendete Tatsachen anzusehen. Am Ende der Programmdebatte, die am nächsten Montag beginnt, wird es sich darum handeln, eine parlamentarische Form zu finden, um auszudrücken, dass es im Reichstag keine Mehrheit gibt, die das neue Kabinett sofort wieder durch ein Misstrauensvotum zu stürzen beabsichtigt. Warum? Weil in den leeren Raum, der durch den Regierungssturz entstehen würde, angeblich nichts Besseres gestellt werden kann. Und genau eine Woche nach der Vorstellung der neuen Regierung beginnen die Verhandlungen in Spa. Wenige werden im November 1918 die Möglichkeit einer solchen Entwicklung vorausgesehen haben. Sie bedeutet im Vormarsch der Arbeiterklasse zweifellos einen schweren Rückschlag, der durch ihre Zersplitterung hervorgerufen ist. Es ist schwer zu fassen, dass noch immer viele Arbeiter in Deutschland ihr Vertrauen Leuten schenken, die, wie die Tatsachen jetzt beweisen, nur die Totengräber der deutschen Arbeitermacht sind. Indes, die Geschichte kennt, am wenigsten in so stürmischen Zeiten wie diesen, kein Beharren, und die Hoffnung ist erlaubt, dass der gegenwärtige Stand der Dinge nur eine Episode bleiben wird, wenn nur die Arbeiterklasse aus ihm etwas gelernt hat. Hat sie aus ihm nichts gelernt, gibt es noch immer einen einflussreichen Teil in ihr, der auf den alten, übel erprobten Selbstmordmethoden besteht. Dann ist die Zerstörung der ganzen Bewegung für alle absehbare Zeit gewiss. Dieser Gefahr ins Auge zu sehen, ist das ernste Gebot des Augenblicks. Wie sicher sich die Reaktion ihrer Sache fühlt, weiß jeder, der ihre Presse zu verfolgen Gelegenheit hat. Aus ihren Spalten klingt, man kann es nicht anders nennen, geradezu ein brünstiges Sehnen nach einer gewaltsamen Erhebung von links. Ihre Niederschlagung wird als ein gewisses Ereignis vorausgesehen und dann hofft man den Zeitpunkt gekommen, in dem man Deutschland nach Horthy-Methoden zu regieren gedenkt. Darum wird aus jeder Giftblüte kommunistischer Verwirrung gierig Honig gesogen, werden die harmlosesten Vorkommnisse aufgebauscht und entstellt. Daraus entsteht dann folgendes Bild. Deutschland steht am Vorabend einer neuen gewaltsamen Erhebung, in deren Vorbereitung Sozialdemokraten, Unabhängige und Kommunisten einig sind. An allen Ecken und Enden werden Verschwörungen aufgedeckt, überall schießen rote Armeen wie Pilze aus der Erde. So soll der großen Mehrheit des Volkes, die eine ruhige Entwicklung ersehnt, Himmelangst gemacht, sollen alle Repressalien als Vorsichtsmaßregeln im Voraus gerechtfertigt werden, wenn sie auch, wie sie sollen, als Herausforderungen wirken, die schließlich zu dem erwünschten Ergebnis führen. Unter diesen Umständen ist es notwendig, mit schärfster Energie die niederträchtige Lüge zurückzuweisen, dass sich die Sozialdemokratie an einem Versuch zum gewaltsamen Umsturz der von ihr selbst mitgeschaffenen republikanisch-demokratischen Verfassung zu beteiligen gedenke. Es muss ausgesprochen werden, dass die angebliche Erhebung nur in der Fantasie derer besteht, die sie haben wollen, um sie niederschlagen zu können, und außerdem noch in den Hirnen einiger geistig anormaler Individuen und Lockspitzel. Die Sozialdemokratie, die der Regierung eine gewisse Schonzeit zu bewilligen genötigt ist, wird wahrscheinlich bald mit ihr, namentlich mit ihrem rechten Flügel, im Kampfe stehen. Dann wird es gelten, den verlorenen Einfluss wieder zu gewinnen zu versuchen, was freilich nur möglich sein wird, wenn die Unabhängigen ihre Politik des Zwischen-zwei-Stühle-Sitzens aufgeben und sich der parlamentarisch-demokratischen Methoden der Machtgewinnung bedienen lernen. Die neue Regierung wird einen schweren Stand haben, eine ungeheure Verantwortung liegt auf ihr. Sucht man für sie nach günstigen Vorzeichen, so findet man nur eines, nämlich das Bewusstsein eines großen Teils von ihr, dass man Deutschland kaum noch für einige Zeit ohne die Arbeiter, sicher aber nicht gegen die Arbeiter regieren kann. Die Sozialdemokratische Partei wird außerhalb der Regierung stehend erst recht ihren alten Grundsätzen treu bleiben. Jeder, der es unternimmt, die Demokratie anzutasten, sei es von rechts oder von links, wird sie als seinen entschlossenen Gegner finden.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.